Es ist wieder Zeit für gute Laune. Jan und Olli sind zurück auf Sendung. Wir drehen die Box bis ganz nach oben. Refrain, Baby, fühl den Sound. Wir machen Spaß.
Es ist Sonntag, es ist der 7. April.
Yeah.
Es ist die große Ausgabe von Fest und Flauschig bei Spotify.
Und das hier ist der Sound der City.
Ja.
Ja, was für ein fantastisches Intro. Das lädt einen gleich zum gute Laune, ja, zum am Strand sitzen, den Bacardi Cola anzumischen und einfach die Jungs, die Sunny Boys zu hören. An meiner Seite, beziehungsweise mir zugeschaltet, Jan Böhmermann, ich grüße dich.
Mir gegenüber sitzend im Dunkel der Hölle, so sieht es zumindest, ja, aus. Sein weißes Gesicht hebt sich ab vor dem Dunkel dieser großen Höhle in der Casa Schulz. Weit, weit sind die Flure, es ist ein großes Schloss, was er bewohnt, und Olli Schulz ist mir zugeschaltet. Das, um jetzt mal die Stimmung direkt wieder in den Keller zu ziehen, war ein Opener von Richard. Vielen lieben Dank, Richard, für diesen tollen Opener, und das Allergeilste war, dieser Song ist sowohl vom Text als auch vom Gesang komplett per künstlicher Intelligenz im Computer entstanden.
Ja, echt, und es klingt wirklich so wie so ein 90er Song, der produziert wurde. Es ist unglaublich, ich versuche mich noch davon fernzuhalten, aber die Einschläge kommen näher, wie man sagt. Die KI-Einschläge kommen immer näher. Wir werden immer mehr damit konfrontiert. Bald ist es soweit. Du hast es auch schon mal gesagt, gleich bei einem Privatgespräch. Irgendwann haben wir keinen Bock mehr, ins Internet zu gehen. Bald ist das hier noch ein großer Fantasy-Raum. Ist eigentlich dann wie Nickelodeon, dieser Fernsehsender mit diesen ganzen irren Zeichentrickserien, wo du irgendwie sowieso nicht folgen kannst. Oder so eine andere, so eine Kinder. Das ist dann irgendwann das Internet nur noch. Und dann geht's wieder raus in die normale Welt.
Ja, und da müssen wir jetzt aber mal businessmäßig denken. Die Imperfektion des menschlichen Gespräches, also auch das Rummeandern, die dramaturgischen Abbrüche, alles das, was unseren Podcast auszeichnet, das ist ein Zukunftsmodell. Weil das kriegt kein Computer so hin, wie wir das hinbekommen, mit der Fehlbarkeit unserer dann doch am Ende menschlichen Gehirne. Was mich schockt bei diesem Opener gerade eben, hört ihn euch gerne nochmal an. Das ist echt krass, das klingt wirklich wie eine neue, irgendwie ein neues Album von irgendwie Bibi und Tina 7 oder so. Oder Frieda Gold hat was Neues rausgebracht.
Ja, genau so.
Wirklich,
in der Art.
Es klingt der Gesang ist fake. Der Text
oder auch, ist ja, oder auch wie der Kinofilm, der Fest und Flauschig Kinofilm, wenn wir unsere Rechte verkaufen und von zwei Leuten gespielt werden und die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, wenn das nochmal verfilmt wird, Freundschaft und Zusammenarbeit.
Ey, so, und so Little Olli und Little Jan, wo wir von so zwei 14-Jährigen gespielt werden und dann auf dem Bauernhof lernen wir uns kennen und so, ist auch ein bisschen.
Aber als Komödie, und dann kommt dieser Song, das ist so musical-mäßig, so wie Bibi und Tina mit so Songs zwischendurch.
Ey, Til Schweigers letztes Werk. Ich verfilme die Biografie, wie Olli und Jan sich kennengelernt haben. Alles mit so einem Weichzeichner und in der Farbkorrektur wird alles auf gelb gedreht und so.
Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein krasser Splatterfilm werden. Wenn der die Aufgabe kriegen würde, da wird er sich künstlerisch mal entfalten und vielleicht auch Leidenschaft reinbringen.
Damit kommen wir zum ersten Thema. Seit Wochen wird das Interview abgemolken von Til Schweiger. 3,5 Stunden, weil er, glaube ich, das Safe Word vergessen hat.
Zu sagen. Also, das ist dieser andere Podcast, oder? Oder war das im Zeitpunkt?
Nein, der war bei Hotel Matze. Der war bei Hotel Matze und hat 3,5 Stunden geredet. Ich habe sehr viel im Kollegenkreis in den letzten Wochen darüber reden hören. Auch die Bild-Zeitung hat das genüsslich ausgeschlachtet. Til Schweiger weigert sich anzuerkennen, und das war das erste Tragische, was ich da aus dem Interview genommen habe, weigert sich anzuerkennen, dass er ein Problem mit Alkohol hat. Er hat kein Problem mit Alkohol, er trinkt wahnsinnig gerne Alkohol. Er kann jederzeit aufhören, er kann auch jederzeit wieder anfangen. Also im Grunde genommen die perfekte Definition von Alkoholismus. Aber er weigert sich, das anzuerkennen. Ist ein bisschen tragisch. Und was ich mich aber gefragt habe bei diesem ganzen Zugehöre, Matze Hilscher, der mal als der einfühlsame Podcaster, der einfühlsame Zuhörer beschrieben wird. Wer hört eigentlich Matze Hilscher zu, wenn das Mikrofon aus ist? Wenn die Bänder nicht mehr laufen? Wer hört ihm eigentlich zu?
Matze Hilscher war gerade im Schweigekloster oder in Belgien, in so einem, habe ich gehört oder habe ich irgendwo gelesen,
in Ostbelgien.
in Ostbelgien. In 10 oder in 12 Tagen durfte er nicht reden. Bei der Urmeditationsform. Ich weiß jetzt gerade, der Name ist mir entfallen. Und da hat er sich gerade gereinigt und wahrscheinlich mal komplett auf Reset. Nachdem man, ich meine, Kida Ramadan 3,5 Stunden oder 2 Stunden und dann noch Til Schweiger. Ich meine, der gibt sich das volle Programm. Der hat da sowieso immer ein paar Spezialisten. Da würde ich auch einmal im Jahr mindestens 10 Tage Reset, den Stecker ziehen und ins Schweigekloster gehen. Und dann bricht wahrscheinlich da nach dem 5. Tag alles raus aus ihm. Er so, diese Wichser! Und dann schmeißen sie ihn da raus. Aber das ist es ihm dann wert.
Ich weiß es nicht, ob es aus ihm rausbricht oder ob er einfach ist, der ist so verkapselt, indem sich dann so ganz viele, wie heißen die, Lipome bilden, so Fettablagerungen unter der Haut, wo der ganze Ärger sich abkapselt und immer größer wird, so gutartige Geschwülste, wo der Ärger drin abgekapselt wird. Ich frage mich das wirklich, wer hört Matze Hilscher zu? Und ich fand bemerkenswert an dieser Geschichte über das Schweigekloster, dass er selbst den Artikel drüber geschrieben hat. Also er hat selbst den Artikel und die Zeit hat es abgedruckt. Das fand ich interessant.
Ja, ich wusste nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe.
Ja, ich habe es vor 2 Wochen auch gesehen.
Und der Artikel fing damit jedenfalls an, dass er gesagt hat, er hat das vor 10 Jahren schon mal gemacht und als er wiedergekommen ist, dass er sich dann von seiner Freundin damals getrennt hat. Und seine jetzige Freundin war total nervös, als er losgefahren ist.
Weil sie Angst hatte, dass er sich nach dem Schweigekloster von ihr dann wieder trennt. Ich weiß nicht, jetzt reden wir schon 3 Minuten über den Mann, der eigentlich die Prominenten ausfragt, ob das so von ihm intendiert ist, dass er selber auch so einer wird, über den sich dann Leute den Mund zerreißen.
Keine Ahnung.
Wir sollten ihn mal einladen. Wir sollten ihn mal einladen und ihn mal ausquetschen 3,5 Stunden lang, bis er seine tiefsten Ängste zugibt. Und irgendwie eine Panik
zerreißen bringt mich zu meinem nächsten Thema. Ja, Entschuldigung, ich muss morgen früh zum Zahnarzt. Ich habe bei mir im Backenzahn des Karies.
Kriegst du Kakaobutter auch immer auf die Lippen geschmiert bei der Zahnreinigung?
Nee. Echt, macht man das jetzt inzwischen so? Habe ich noch nicht. Ich bin aber auch bei so einem herkömmlichen Schlachter noch. Wirklich guter Zahnarzt. Mhm. Aber es ist auch immer, tut ein bisschen weh, liegt aber auch daran, dass ich ein schlechtes Gebiss habe. Aber ich bin einfach, manchmal denke ich, einmal Vollnarkose, rüber,
alles ab, über machen.
Großen Teich, alles raus und dann mit so einem Stefan Raab-Gebiss wiederkommen. Und alles nur noch so. Das ist ja so. Oder auch wie Jürgen Klopp, so ein Ding zu haben. Ich frage mich, hat man dann nie wieder Probleme? Wird dann alles bis auf die Wurzel rausgerissen oder werden die nur abgeschleift? Wie läuft das von, das muss ich nochmal, weil
es im übertragenen Sinn ist dieses sehr gemachte Gebiss ist sowas wie ein Schottergarten eigentlich. Also wo man quasi Pflanzen und die Erde rausreißt und alles mit Pflastersteinen und mit Schotter zugießt vorne. Man hat dann zwar noch einen Garten, aber es ist irgendwie, da lebt dann nichts mehr. Und ist doch gerade das Schöne, das Imperfekte. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, wenn du so eine Klopffresse hättest, Alter. Müsste ich überlegen, ob das, stell dir mal vor,
ja,
Alter,
wahrscheinlich
so,
hast du recht.
So eine Visage, würdest du dich gar nicht wiedererkennen.
Da fällt mir ein, hier Ludwig der 14., der auch hier den Spitzen, der König von Frankreich, der Sonnenkönig, wie er genannt wurde, ne? Der hat ja so unfassbar gestunken damals, dass es richtig legendär war. Ich habe das vor ein paar Tagen im Wikipedia-Eintrag gelesen, Ludwig der 14., dass der prophylaktisch von seinem Zahnarzt, ich weiß nicht, hat er gelebt, 1730, 40, 50, so um diese Zeit herum, der war 70 Jahre oder so, war der längste Thronfolger damals und der hat so gestunken aus dem Maul, dass ihm irgendwie, als er 40 war, alle Zähne rausgezogen wurden, prophylaktisch vom Zahnarzt. Und aus Versehen hat er ihm auch noch beim Rausziehen der Backenzähne ein Stück vom Gaumen rausgezogen. Sodass zwischen Nase und Mund alles frei war. Ah. Und teilweise ist ihm beim Weintrinken und so alles aus der Nase wieder rausgelaufen. Okay. Oder Essen, was tagelang dann in diesen Höhlen drin war, ist dann irgendwann einfach aus der Nase wieder rausgefallen.
Auch eine legendäre Geschichte von George Washington, dem großen Revolutionsführer in Amerika, der auch so wahnsinnig schlechte Zähne hatte. Es ist aber nicht das Holzgebiss gewesen, sondern viel schrecklicher. Es war damals so, dass Zahnersatz tatsächlich aus echten Menschenzähnen, teilweise wirklich von Sklavinnen und Sklaven, die ausgerissen wurden und dann zu Gebissen zusammenkompiliert wurden. Und das hat George Washington getragen. Ja, aber ey, willst du wirklich so ein Rundumprogramm? Ich mach das einfach so, mach so ein bisschen Bedarf, also auf Verschleiß arbeiten. Wenn was gemacht werden muss, machst du es zu. Ey, ich hatte wir haben ja vor einigen Wochen mal eine Sendung gemacht über Zahnärzte. Und es ist immer so, also ich kann mir jetzt mal offenlegen, die Sendung, ne, da sitze ich ja nicht alleine, da sind viele Leute, die sich sehr intensiv mit Themen beschäftigen und es wird sehr viel diskutiert und debattiert und wir streiten uns viel hinter den Kulissen. Und beim Thema Zahnärzte waren wir echt so viel gestritten, haben wir nie, weil ich bin Verfechter davon, die Zahnreinigung. Ich mache gerne Zahnreinigung. Alle halbe Jahre gehe ich gerne zur Zahnärztin.
Mag ich auch gerne.
Und ich mag das gerne, da rauszugehen, auch wenn das nur einen Tag hält, dass man dann alles, den Zahnstein weggemacht bekommt und dass alles mal richtig sauber ist und so. Finde ich irgendwie cool. Ist wie eine Autowäsche, nur für den Mund. Finde ich cool. Da haben wir eine Sendung gemacht, wo es ein bisschen kritisch damit darüber berichtet wurde. dass es halt auch so ein Geldmachtding ist und dass die Zahnarztfortbildungen scheiße sind. Und dann wusste ich, fuck, ich muss ja jetzt nach dieser Sendung wieder zum Zahnarzt. Was macht er denn da? Setzt er jetzt die Spritze mal irgendwie daneben oder gibt's eine Konfrontation oder sowas? Weil ich wusste natürlich, die haben das natürlich hundertprozentig gesehen, aber sie waren sehr, sehr, sehr zurückhaltend und diplomatisch, haben mich nicht drauf angesprochen. Erst im Anschluss, als sie so ein bisschen ausgecheckt haben im Zuge dieser einstündigen Zahnreinigung, ob ich mit Humor mit meiner eigenen Sendung umgehe, da haben sie angefangen, dann ihre Meinung zu sagen. Da war ich dann sehr erleichtert, aber das sind so diese Alltagssituationen. Das ist manchmal sehr unangenehm, wenn wir so Themen behandeln, die mich dann privat
berühren. Und der Elefant war die ganze Zeit im Raum, während der Bohrer im Anschlag beim Zahnarzt
war. Ja, aber es ist immer nur, ich habe immer Zahnreinigung, dann kommt die Zahnärztin immer noch mal rein und guckt dann noch mal drüber, aber das ist meistens nichts. Also ich habe auch ganz, der Abstand, wenn die geht dann manchmal bei der Reinigung mit so einem Pieker in das Zahnfleisch rein und checkt, wie tief das ist. Und es ist immer alles super, nur ich habe ein bisschen Probleme hinten mit den Weisheitszahntaschen.
Wow, ich lese gerade noch mal nach. Also bei hier Ludwig XIV, so kam es
der
vor,
dass... Gestunken aus dem Maul, Hitler soll auch gestunken haben.
Die laut dem Tagebuch seines Zahnarztes Dubiot im Jahre 1667 auftrat, einen starken Mundgeruch hatte er. So kam es dann vor, dass seine Geliebten ein parfümiertes Taschentuch für ihre Nase hielten, wenn sie ihn trafen. Außerdem wurde 1685, als man ihm in einem seiner vielen Stummel seines linken Oberkiefers herauszog, ein Teil seines Gaumens abgerissen, was zu einer bukonasalen Verbindung führte. Das wurde dann aber auch ausgebrannt noch.
Ach so.
Mit dem Eisen, alles ohne, cool. Ey, und der Typ ist trotzdem 79 Jahre alt geworden, Ludwig XIV. Das war ein absolutes, das muss eine absolute Maschine gewesen sein. Und dann hat er trotzdem ohne Zähne super viel, mit seinem zahnlosen Maul, und war der legendär bekannt dafür, dass er wahnsinnig viel gegessen hat. Und man hat sich gewundert, wie das er alle frisst und warum der so einen Hunger hat. Und es war auch für den schwer, das zu essen.
Was hat er denn für eine Frisur? Ich sehe gerade.
Bandwurm, der hatte einen Bandwurm, hat er gehabt auch noch. Und der hatte, es gibt einen Wikipedia-Eintrag. Ja, wirklich, der Bandwurm und
Herr Hocken, König, Herr Majestät, ist das Ihr Arsch? Ist das Ihr Rektum? Ach nein, es guckt mich nur, dass der Mund von einem Bandwurm aus Ihrem Po-Loch an. Oder wo kommt denn der Bandwurm dann raus? Aus den Zähnen oder was?
Der wurde eben irgendwann operiert und entfernt, glaube ich. Aber es hat noch ewig gedauert. Trotzdem ist er einfach mal 79 oder 20 irgendwie so geworden. Und das trotz dieser ganzen Krankheiten.
Wir sind keine Historiker, Maschine. Aber es kann sein, dass die französische Revolution ihren Ursprung in diesem unglaublichen, stinkenden Maul von Ludwig XIV hatte.
1715 ist er gestorben.
Ja, Schloss Versailles. Schloss Versailles kenne ich nicht. Versailles.
Naja, und ich muss es wirklich sagen, Zahnarzt ist einfach so eine Sache im Leben, die muss man halt machen, immer mal wieder. Auf dem Zahnarztstuhl sind wir alle gleich.
Ja, hast du denn mal eine Zeit in deinem Leben gehabt, wo du es komplett ausgelassen hast, wo du einfach das Leben gelebt hast und gedacht hast, ich muss nie wieder zum Zahnarzt?
Ja. 90er Jahre.
Ich auch. Ich habe es auch gemacht, gerade in den 20ern, wo man nichts hat.
Genau.
Und es geht dann so los mit Mitte 30 und da wird es dann auf einmal kritisch. Und dann sagt der Zahnarzt dann gerne auch mal ermahnt, sagen Sie, waren Sie eigentlich in Ihren 20ern öfter mal beim Zahnarzt zur Kontrolle? Nö. Ja, sieht man. Wieso? Ja, hätte man viel verhindern können, hat er dann gesagt. Dann kommen die schlimmen Sachen sind...
Oh, hast du gewusst? Ist bei mir genauso.
Mein Gott.
Total ätzend.
Ja, mega ätzend. Ey, guck mal. Siehst du die Frisur von dem, von Ludwig XIV., was der für eine Frise hat? Das ist natürlich alles Toupet. Das wollte ich mal ganz kurz mit dir noch drüber sprechen, weil ich bei der Oscarverleihung im Nachhinein, es gibt ja jetzt inzwischen ein neues TikTok-Genre, was dann 7 Wochen später zu uns Älteren bei Instagram angespült wird. Wir kriegen das Treibholz von TikTok so rübergeschwemmt.
Ich habe jetzt gelesen, Instagram ist komplett tot. Es wird nur noch für Alteingesessene. Aber jetzt ist das Ding, TikTok den Sprung, ich schaffe ihn nicht mehr. Ich habe einen Kanal inzwischen, da werden meine Musiksachen kurz mal so eingeblendet, aber ich schaffe es da jetzt nicht, eine Personality aufzubauen. Und sollte man, ich meine, das wäre immer noch, ich halte es mir auch frei, also jetzt, wenn doch nochmal, warum, wir lachen hier immer über Bushido und Anna-Maria, ne? Aber irgendwann, dann ist alles vorbei und dann bist du froh, dass du noch eine Plattform hast, wo du noch keine Personality bist und nochmal ganz von vorne anfangen kannst. Und dann fange ich nochmal ganz von vorne auf TikTok an und werde alle anderen Seile abschneiden.
Wie müssen wir uns die TikTok-Personality von Olli Schulz vorstellen? Mehr
Tänze
von dir oder lustige Bildeffekte?
Erstmal viel live gehen, du musst viel live gehen. Dann Gesicht tätowieren ist auch gut und darüber reden, über sich reden, über seine Personality reden, was man alles erlebt hat, viel über sich reden, dann gibt es Leute, die finden das gut und folgen dir dann und finden das stark und unterstützen dich bei dem, was du vorhast.
Was ich eigentlich sagen wollte bei der Oscarverleihung und TikTok, der neue TikTok-Trend ist, nach großen Society-Veranstaltungen wird auseinandergenommen, wer was hat machen lassen. Das finde ich immer sehr interessant, weil ich da auch immer ein Auge für habe, glaube ich. Bei einigen kann ich es mir immer nicht vorstellen, weil ich immer denke, ach, der oder die ist Star, ist doch so super cool, warum sollte er oder sie das machen? Und dann habe ich zum Beispiel Bradley Cooper gesehen bei der Oscarverleihung, an dem ist wirklich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Allein diese Hairline. Und es wurde gesagt bei TikTok, es ist nur Quelle TikTok, Achtung, also es ist eine der schlechtmöglichsten Quellen, kommt noch weit hinter Wikipedia, Quelle TikTok, dass die diesjährige Oscarverleihung, die Oscarverleihung der Haarteile war. Oder der Haarsysteme. Mhm. Es wurden Haarsysteme aufgesetzt auf die Köpfe von Prominenten. Al Pacino natürlich hatte, der ist irgendwie weit über 90, glaube ich, mittlerweile. Natürlich hat er keine schwarzen Igelhaare mehr so voll. Das alles ist natürlich Kunst. Und auch Bradley Cooper, angeblich Haarsystem, genauso wie Robert Downey Jr. Alles so Typen, wo man denkt, die sind einfach ewig jung, aber die sind auch alle schon über 60 oder knapp an der 60. Die haben natürlich alle nicht eine Hairline wie so Ken oder so. Und auch, wie heißt er noch? Ryan Gosling, angeblich auch Haarteil, Haarpiece, Haartransplantation. Fand ich ganz interessant, fiel mir jetzt gerade ein, als ich Ludwig den 14. gesehen habe.
Ja. Weißt du eigentlich, dass datiert ist die allererste Schönheitsoperation tatsächlich irgendwann im Jahre 1950 oder 40 und zwar eigentlich von einem Hausarzt. Und zwar ist es ein Junge gewesen, der zu große Ohren hatte und so sehr gehänselt wurde in der Schule, dass die Mutter so verzweifelt war, dass sie den Hausarzt gefragt hat. Das ist jetzt nur die rudimentäre Geschichte, aber so ungefähr ist es datiert und der Arzt hat dann in seiner Praxis den Jungen die Ohren verkleinert und das galt als allererste Schönheitsoperation. Hat also eigentlich einen ehrenwerten Grund gehabt, warum Körper auch verändert werden können. Ne?
Und kann man natürlich heutzutage auch eine andere Einstellung zu haben. Da kann man auch sagen, die Gesellschaft hat einfach akzeptiert es nicht und lasst den Jungen in Ruhe. Man muss da an der Klasse arbeiten, an der Schule arbeiten und der Junge kann doch so sein, wie er ist. Aber ich glaube, da wurde schon dieser Samen eingepflanzt, mit dem sich bis heute eigentlich jede irgendwie noch so dusselige Schönheitsoperation im Influencer-Game rechtfertigen lässt. Es wird ja nie gesagt, ich mach's einfach, weil ich es geil finde oder irgendwie more fuckable aussehen möchte, sondern es wird immer irgendwas komisches, gesundheitliches erfunden oder es wird irgendwie dann doch so ein bisschen auf die Tränendrüse gedruckt, dass man eigentlich keine Wahl hatte, als diese Schönheitsoperation zu machen. Also
ich habe die Probleme nicht. Ich gucke mich im Spiegel an und ich sag's dir ehrlich, ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich jetzt eine absolut attraktive Magnet bin, ne? Also ein Schönheitsmagnet. Das würde ich
schon
nicht sagen.
Schon auf eine Art schon.
Aber ich könnte jetzt auch, trotz alledem, wenn ich im Spiel gucke, ich wüsste nicht, was ich ändern sollte. Ganz ehrlich nicht.
Ja, wo soll ich da anfangen? Das würde auch jede Änderung... Damit,
nein, wo, was? Ich wüsste wirklich nicht, was...
Nee, aber wo fängt man an? Soll man anfangen?
Ja, aber was soll man denn jetzt wirklich ändern? Aber guckst du in den Spiegel und hast du irgendwas? Nee. Jetzt grad und gibt es irgendwo, denkst du, die Nase ist doch ein bisschen kleiner oder so?
Habe ich wirklich auch noch nie gedacht. Ich finde das immer so als Gesamtkonstruktion so interessant. Also das, und ich glaube auch, wenn man bei dir was ändern würde, das würde das Gleichgewicht des Schreckens. Weißt du, mein Körper und dein Körper, das ist wie der kalte Krieg. Es sind quasi Körperteile, die sich belauern und wenn einer zuckt, dann fallen die anderen hinten runter, weißt du? Dann ist ein riesiges... Stell mal vor, man würde dir so eine Stupsnase machen. Da bist du... So eine Süße.
Das ist überhaupt nicht geil, ja. Und man muss auch wirklich sagen, ab und zu darf man sich aber selber schön fühlen. Ich habe diesen großen Spiegel im Bad, ne? Und dann stehe ich da manchmal, bevor ich in die Dusche gehe. Ja, einfach, der war schon im Haus, als ich eingezogen bin. So eine
Spiegel. Ich habe da diesen großen Spiegel im Bad.
Ja, aber nicht so ein Fickspiegel. Das ist einfach ein großer Spiegel.
Wie Liberace.
Den man sich so anguckt, ne? Und dann bin ich da an diesem und dann gucke ich mich so an und manchmal komme ich so raus und habe vielleicht gerade ein paar Liegestütze gemacht oder mit der VR-Brille ein bisschen Sport. Und dann gucke ich mich an. Pass auf, und dann gucke ich mich an und denke, Alter, das ist echt gar nicht so schlecht eigentlich. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann am gleichen Tag, 17.30 Uhr, habe ich eine Anprobe für irgendwelche Klamotten in so einem Laden und muss da öffentlich in so einem Laden mich anziehen, in der Umkleidekabine oder für einen Film. Ja. Und der gleiche Körper, 6 Stunden später, gucke ich mir in den Dix, ich sah doch eben noch so geil aus vor mir. Und dann guckt man sich gleich an. Und das ist halt dann, sobald man draußen ist, du bist nur schön für dich selber. Und das soll jeder für sich nämlich sein. Und das ist jetzt wirklich wichtig, ohne dieses, ich weiß, Selbstliebe, aber sich selbst zu lieben und schön zu finden, das ist ja viel wichtiger, als da draußen von allen schön gefunden zu werden. Das ist ja wirklich, und das kostet schon manchmal ein ganzes Leben, um das wirklich hinzukriegen, beziehungsweise lange Zeit.
Ja, aber das kann sich im Leben auch ändern. Man kann auch sagen, man kommt die ersten 40 Jahre seines Lebens einigermaßen klar damit und dann irgendwann bröckelt das, weil man mit dem Alterungsprozess nicht klarkommt, oder?
Jack Nicholson hatte große Probleme mit Ende 40, Anfang 50 mit seinem Körper und dieser Veränderung, dass er wollte das akzeptieren und wollte sich nicht in Klamotten verstecken und hat ein halbes Jahr lang, so steht es in der Biografie, nackt zu Hause alles gemacht. Mhm. Seine Töchter hatten dann keinen Bock mehr da rumzulaufen, aber er hat für sich entschieden, dass er das jetzt machen muss und ich glaube, hinter dieser ganzen FKK-Nummer, abgesehen jetzt mal von perversen Vorurteilen und sonst alles was, oder dass es für uns weird ist, weil wir einfach protestantisch erzogene, also nicht jedenfalls sag ich mal, dieser FKK-Kultur anziehende
Menschen sind. Ich komme aus einer FKK-Familie. Das ist, wir unterscheiden uns ja komplett.
Ja, das sagst du jetzt so.
Das stimmt wirklich.
Das, aber ich schwöre es dir, guck mal hier. Dass das einem vielleicht
hilft. Ich schwöre auf alles, ich komme aus einer FKK-Familie.
Dass das vielleicht hilft, wenn man einmal im Jahr FKK macht, an so einem großen FKK-Strand mit anderen nackten Fremden und man sich dann nicht mehr so schlecht fühlt, wie wenn man immer nur auf TikTok die ganze Zeit diese Videos von diesen durchtrainierten Leuten sich anguckt.
Und ja, ich finde auch Saunen, also dieses Rumgepimmel, diese durchschnittlichen Körper zu sehen und dann noch zu bemerken, wie wenig außergewöhnlich schöne Körper es gibt, selbst an Orten, wo man sie sich, also wo sie sich ja zeigen können oder angeben können. Ich würde mal sagen, von 100 Saunakörpern, ein oder zwei, wo man denkt, das ist aber ein schöner Körper. Alle anderen sind so, ja,
in der Sauna finde ich keinen schön. Ich habe noch nie in der Sauna gedacht, oh, ist aber eine attraktive Person. In der Sauna bin ich erstmal viel zu sehr damit beschäftigt, nicht selber zu kollabieren. Und zweitens ist es auch so, dass ich einfach nicht irgendwie in der Sauna, keine Ahnung, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, in der Sauna ist Sex am schönsten. Noch habe ich A nie gehabt. Zweitens auch überhaupt keinen Bock drauf. Aha. Ich finde es so in der Sauna schon schwer genug, da irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten zu sitzen und das, diese Hitze auszuhalten.
Und das, machst du mal in so einer Sauna auch mit so einer Aufgusszeremonie, wo dann irgendwie der Aufgussmeister noch reinkommt?
Bin ich rausgelaufen, so, weil alle genervt, weil man Ausguss hat, kann ja rausgehen. Hierzu!
Oder noch mit so Orangen oder mit Crush-Eis nochmal rauskommt. Oder schmieren sie sich nochmal mit diesem, irgendwie, mit so einem Weidenstock muss man sich auf dem Rücken rumklopfen oder sowas. Das ist doch genau dein Ding, glaube ich. Und voll gestresst, weil voll am Schwitzen und Kreislauf
ganz unten. Ich habe voll Panik bekommen, als er angefangen hat zu wedeln, bin raus. Und ich habe dieses Lied Sauna-Aufguss in Langwitz, was ich live immer spiele. Und das ist wahr, da war ich das erste Mal alleine in der Sauna in Berlin. Und das war an einem Mittwoch und da war Seniorentag. Aber ich bin trotzdem reingekommen. Man durfte auch so reingehen. Aber es war halt
das, und das ist der Körper von Vorteil.
Und dann meinte der Typ noch zu mir wirklich, wie, das singe ich auch in einem Song, wenn Aufguss ist, bleiben alle drin. Und ich so, oh Alter. Und was ich auch wirklich da in dieser Sauna da unangenehm fand, und dann, im Spucknapf oder im Spucki war ich mal, und dann war das so ein Bade, oder noch ein anderer, ich will den Laden nicht schlecht machen, oder so, irgendein von diesen, ich war in vielen Saunalandschaften in Berlin, und dann gehen manchmal so junge Menschen, die sind halt 18, 19, 20, und vor allem als junge Frau bist du manchmal einfach noch unsicher, und dann kommst du in diesen Bereich voller abgebrühter 50-Jähriger, alles hängender Saunisten, die sich da wirklich einfach einen drauf wichsen, dass sie einfach da nackt rumlaufen und sagen, mir ist das scheißegal, ob die gucken wir nicht. Aber andere Leute haben noch zarte Körper, sind in dieser Welt noch nicht so zu Hause. Und dann kommt irgendeine Frau an und schnauzt ein Mädchen an, die noch zaghaft ihr Handtuch davor hält und sagt, ist textilfreie Zone, ne? Ist textilfreie Zone. Und ich denke mir, lass das arme Mädchen ist langsam erstmal hier in diese Welt reingeführt werden und drängen die nicht. Und manchmal gibt es auch so echt hier in Berlin noch so, alles ausziehen, auch untenrum, ne? Alles ausziehen. Und dann wird so, und dann gucken natürlich auch alle anderen. Ach, das ist unangenehm.
Das sind die großen Kulturschockmomente für Leute aus dem Ausland. Spielplätze und Saunen, das können sich mal ein TikTok wieder nach dem anderen bei Instagram, wie irgendwie Amerikaner nach Deutschland kommen und es nicht glauben können, dass unsere Spielplätze so sind, dass die Kinder da quasi nicht komplett in Watte gehüllt, irgendwie nur so 50 Zentimeter Bänke hochkrabbeln müssen, sondern einfach teilweise absurde 15 Meter hohe Piratenschiffe, die teilweise wirklich noch von echten Piraten in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, in Sozialstunden selbst zusammengehämmert wurden, wo Nägel rausgucken und wo Kinder runterfallen können, aufeinander und so. Und Saunalandschaften, das in Amerika wird gnadenlos die... Ich habe gerade eine SMS bekommen. Was ist denn hier los?
Nee, ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, das habe ich schon seit ein paar Wochen auf dem Herzen. Und ich denke mir, die Geschichte unserer Menschheit besteht einfach aus Perversitäten. Mhm. Und diese Geschichte um die heilige Vorhaut Jesu, die wollte ich eigentlich schon Ostern, das habe ich aber leider verplant mit dir besprechen. Guck mal,
das ist doch was aus dem Bereich.
Tuffi der Elefant. Schade, der Affe. Komm, ich herrex.
Das sind Tiere, die es geschafft
haben. Heute die heilige Vorhaut. Nein, es ist kein Tier, das es geschafft hat. Weiß man, die Wissenschaft ist sich uneins, ob die Vorhaut ein Tier ist oder nicht.
Also die heilige Vorhaut Jesus Christus, ne? Das ist immer Jesus Christi. Das ist ungefähr so wie das schwarze Album von
Vorhaut.
Vorhaut. Es ist so ein bisschen wie das schwarze Album von Prince, was er damals aufgenommen hat, was nie rausgekommen ist und von dem man lange nicht wusste, ob es das wirklich gibt. Es ist wirklich unglücklich. Also seitdem, ich lese mal kurz vor, die Wikipedia-Artikel. Ja. Seit dem Frühmittelalter wurde zum Gedenken an die Beschneidung Jesu 8 Tage nach seiner Geburt von der in LK zwar berichtet wird, also im
die Bibelstelle, ist, das ist ja. Lukas.
Ja, ja. Wie Jesus hier genannt wird, am 1. Januar das Fest der Beschneidung des Herrn gefeiert. Mhm. Das Fest geriet jedoch im Zuge der lateinischen Liturgiereform in den Hintergrund. Heute feiert die römisch-katholische Kirche am Oktavertag der Weihnacht das Hochfest der Gottesmutter Maria. Und jetzt kommt's, das ist halt einfach ganz lange wohl belegt worden, dass diese Vorort existieren sollte von Jesus. Und jetzt kommen wir zur Geschichte. Kannst du unter Geschichte mal kurz den ersten Block nur lesen?
Ja, die Reliquie der heiligen Vorhaut von Jesus Christus soll Papst Leo von Karl dem Großen anlässlich seiner Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom geschenkt worden sein. Also, Moment.
Er hat sie ihm besorgt.
Achso, Karl wiederum soll sich von dem Engel oder von der Kaiserin Irene von Byzanz bekommen haben. Die heilige Vorhaut wurde aufbewahrt mit anderen Reliquien in der Kapelle Sancta Sanctorum im Lateran. Während einer ihrer Ekstasen soll Jesus Katharina von Siena als Vermählungsring seine Vorhaut geschenkt.
Was? Ey, das sind Teile der Bibel und der christlichen Geschichte, die mir
echt... Alter. Hier, ich habe keine Kohle für einen Ehering. Kaugummi-Automaten.
Ich habe dir eingepasst.
Ich habe einen Ehering. Warum hat Jesus, hat er seine Vorhaut dann mit sich rumgetragen die ganze
Geschenke
Zeit?
Geschenke sind nicht mehr so viel mehr wert. Also, das ist ein Teil, wusstest du das? Ganz immer.
Mein Traum,
die Folge Green
oder neue iPhone. Flausch, ich will das von meintrauring.de.
Dieses Jahr machen wir was Originelles.
Also, er hat also die Vorhaut wurde also ihm entfernt nach jüdischem Ritual. Ja. Als Jude ist das nicht unüblich und Jesus das scheint so gemacht, sie offenbar bis zum Moment, wo er dann jemanden getroffen hat, mit dem er sich vorstellen konnte, sein Leben zu verbringen, hat er die mit sich rumgetragen und während einer ihrer Ekstasen.
Ja, es war nur eine Einbildung. Jesus ist natürlich als Geist zu ihr gekommen.
Ach so, und da hat sie diesen, Ach so, jetzt verstehe ich. Also Jesus
ist eine göttliche.
Ich dachte, das ist wirklich passiert. Ich dachte schon, habe ich noch nie gehört, dass Jesus mit Katharina von Siena hatte. Waren die nicht ganz schön weit auseinander, altersmäßig?
Ja, die waren ein bisschen auseinander. Dieser Ring, ne? Aber lass mal weiter ganz
kurz. Dieser Ring, den angeblich nur Katharina selbst hat sehen können. Ach so, eine unsichtbare Vorhaut. Ja. Ziert noch immer den Fingerknochen der Heiligen, der zusammen mit ihrem Kopf in Sancto Domenico zu Siena verehrt wird. Mit dem unsichtbaren Ring am Finger soll sie sich Augenzeugen zufolge ekstatisch am Boden gewälzt und die spirituellen Umarmungen Jesu genossen haben. Mein Gott, was ist das für eine perverse Scheiße, Alter. Dann gibt's noch.
Okay, dann können wir jetzt mal ein Gedicht, das müssen wir nicht lesen.
Da gibt's noch, aber die taucht ja immer wieder auf, diese unsichtbare Vorhaut Jesu.
Hier in Antwerpen, da.
Genau, eine Reliquie der heiligen Vorhaut, also auch ein Exemplar davon, tauchte im Jahr 1112 in Antwerpen auf, nach einem feierlichen Einzug in die Liebfrauenkirche, wo man eigens eine Kapelle errichtete für die Vorhaut, sagte der Bischof von Cambrai, drei Blutstropfen seien von ihr gefallen. Zu Ehren der Vorhaut wurden wöchentliche Hochämter veranstaltet und 1426 die exklusive Bruderschaft von der heilige Beschneidischen uns liefs Herren Jesu Christi in unsere lief Frauenkirche eingerichtet. Diese Reliquie ging beim Bildersturm von 1566, das war der Vorläufer von Bilderbuch, die hatten ein Riesenkonzert und die haben so viel gerockt, dass da einfach teilweise Sachen verloren, abgebrannt sind. Oder ich kann nicht mir vorstellen, dass auch ein Auslöser des Bildersturms war, so nach dem Motto, jetzt reicht's mal hier mit den Vorhäuten. Jetzt wird erstmal wieder auf Null gesetzt. Wir machen den großen Reset. Und jetzt wird nochmal von vorne angefangen. Sehr interessant. Ist natürlich.
Ja, also es ist wirklich interessant, wer auch alles von sich behauptet hat. Also bis die Popkultur Einzug gehalten hat, sag ich mal, in die Gesellschaft, war die Vorhaut noch ein großes Ding. Also das ist noch einiges hier. Und dann ist es irgendwann jetzt in Vergessenheit.
Aber schade. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit der heiligen Vorhaut gerade junge Leute, die sich an Scharen von der Kirche abwenden, wieder gewinnen könnte für die Kirche. Gerade die katholische Kirche.
Hey, Freunde. War das jetzt Werbung fürs Christentum?
Ja, wäre geil. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der katholischen Kirche. Die Kirche mit der Vorhaut. Die Kirche mit der Vorhaut.
Naja. Jan, ich packe ein bisschen Musik auf die Liste. Endlich. Und dann mache ich mir noch mal ein kleines Getränk. Ich habe ein bisschen Durst, ein bisschen
trockenen Mund. Ich habe ein Pivo angezapft. Ich habe auch schon ein halbes Pivo getrunken hier im Rahmen deiner Vorhauterzählung. Das tut der Sendung gut heute. Ich habe noch ein bisschen was auf, ich sag mal kurz, was auf der Pfanne ist noch für die zweite Hälfte. Gerne. Ich möchte mit dir heute gerne über die Hindenburg sprechen, das Zeppelin.
Ja, hast du mir gerade geschickt. Das gucke ich mir noch mal in der Pause.
Mach das bitte gerne mal. Genau. Außerdem möchte ich, dass wir heute noch ein bisschen Lyrik in die Sendung holen. Wie du vielleicht weißt, zwinge ich meine Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit einmal die Woche ein Gedicht vorzutragen. Also immer im Reihum. Und das ist ein sehr interessantes Experiment mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich würde gerne einen kleinen Teil Lyrik heute in die Sendung auch bringen. Ich habe nämlich ein tolles Gedicht gefunden, das wird dir auch gefallen.
Ich würde mich gerne mal ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen was vorgelesen bekommen von dir heute.
Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Was hast du denn jetzt musikalisch auf der Pfanne?
Ich habe natürlich jetzt auch seit Wochen, er macht wirklich gute Werbung auf Insta und mit seinen Videos. MC Spider, Foundation Style, finde ich mega. Richtig oldschool, finde ich gut. Und wo wir schon dabei sind, Asian Dub Foundation, habe ich in den 90er Jahren wahnsinnig geliebt. Sind irgendwann in Vergessenheit geraten, habe ich live gesehen, ging tierisch ab. Und dann ist irgendwie der Sänger ausgestiegen, relativ früh, nach der Raffi Asian Dub Foundation, genau. Und diese Platte, die ich so gut fand, hieß Raffis Revenge. Und die ist von 1998. Und ich freue mich sehr, dass es die inzwischen auch gibt bei Spotify. Culture Move von Asian Dub Foundation. Mhm. Und die neue Single, auch schon seit ein paar Tagen draußen, von Edna, Lucky Dancer. Auch ein richtig guter Song.
Ach komm, wo wir gerade dabei sind, ein neues Stück von Travis ist erschienen, auch schon vor ein paar Wochen. Finde ich immer gut, höre ich mir gerne an. Travis und Gaslight ist wie immer so ein geiler Ohrwurm und ich fand es irgendwie einen schönen Song. Von mir mal einfach hier auf die
Gerne. Gaslight und ich pack noch Marvy Phoenix, österreichischer Sänger, Rapper. World's End ist ein guter Song und schaut euch mal bitte das Video an. Da wurde viel Liebe und Zeit rein investiert. Finde ich auch ganz toll. Marvy Phoenix mit World's End. Das sind genau fünf neue Songs für euch, die sich alle lohnen, angehört zu werden. Und dann sind wir gleich da mit der großen Lyrik-Sendung heute. Elke Heidenreich wird auch noch zugeschaltet.
Ja, aber die macht, glaube ich, nicht Lyrik. Ich glaube, da hat sie keinen Bock drauf.
Nee, hat sie keinen Bock
drauf. Ist jetzt so uneindeutig. Ich glaube, die will schon Geschichten hören. Lyrik ist ja eher...
Ja, stimmt, hast du vollkommen recht.
Okay, wir sind gleich wieder da hier bei Fest und Flauschig. Bei Spotify...
Ich mach mir noch einen Scheilatte.
Machen wir noch einen Scheilatte. Hier ist Spotify, der beste Streaming-Anbieter der Welt. Bis gleich.
Ja, bis gleich.
Seid ihr fertig mit Haie machen?
Ja?
Bravo! Bravo!
Wow! Wow! Geht ihr den Mond angucken? Oh, wie sie sich freuen, das ist so niedlich.
Wo ist der Mond?
Wo ist der Mond? Oh, wo ist der Mond?
Wo ist der Mond?
Da, ne? Oh, so ein Mist. Oh, nee.
Wo ist der Mond?
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 Ich freue mich jetzt auf meinen Abend. Ich habe natürlich noch einen Code für euch. Anna Maria 2 bekommt, ihr habt einen Bestellwert von 65 Euro, 2 Seamless Pieces umsonst. Viel Spaß. Wo ist der Mond?
Hallo, wir sind wieder zurück, der Olli und der Jan, und wir tragen zwei Beanies, die aus Vorhäuten gemacht sind.
Aber die wir sind, genau. Ey, wir haben den wichtigsten Teil eben gerade vergessen, das muss ich nochmal kurz nachtragen, Jan.
Von der heiligen Vorhaut.
Die heilige Vorhaut wurde bis 1983, steht drin, in der Stadt Karakan oder Karaka ausgestellt und ist 1983 unter mysteriösen Umständen einfach verschwunden.
Weggesnackt.
Der Artikel hat mir für längere Zeit mal einen Peter geschickt, genau. Die ist einfach weggesnackt worden. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt zustande kommt. Wer dann, das kann man alles nachlesen, wenn jemand Kontakt hat zum Inhaber der Vorhaut. Und wir aber fest, ich glaube, das könnte unsere Spitzenposition als Nummer 1 Podcast weltweit also bringen. Wenn wir das hinkriegen.
Wir könnten wieder aufholen, wir könnten die paar Plätze nach oben rutschen.
Wir könnten Joe Rogan und alle anderen, wir könnten sie alle, wenn wir hier die als Erster die heilige Vorhaut. Und die Folge würde ich auch extra mit Video machen, damit man die sieht.
Sehr gut. Wie mit so ganz ernstem Gesichtsausdruck, wie Dr. Mark Benecke, als er Hitlers Kiefer irgendwie in der Hand gehalten hat in Russland. Den laden wir auch danach ein. Oh, ich muss niesen, warte mal ganz kurz. Es ist kein bisschen länger dauern.
Niesst du mal ganz kurz, dann kann ich dir...
Ich lasse mal das Mikrofon auf, damit du mal hörst, wie ich niese. Warte, ich hasse es, wenn es... Kommt, aber dann kommt es nicht. Warte mal.
Ich habe von,
oh, das war's.
Auf dem einer meiner Konzerte, oh, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, war eine junge Dame, die hat Schmuck angefertigt und die hat mir, ich verrate es jetzt hier mal wirklich, weil es dauert vielleicht, bis wir uns das nächste Mal sehen, uns zwei Ringe gemacht, zwei Fest- und Flauschig-Ringe. Ja.
Ich weiß doch gar nicht meine Ringgröße.
Meine auch nicht, aber einer passt mir von den beiden schon mal. Aha. Ich weiß nicht, ob es unser Style ist. Auf alle Fälle haben wir jetzt Fest- und Flauschig-Ringe. Du hast ziemlich fleischige Finger, muss
das
ich mal
wirklich
sagen.
Ich habe sehr
doch, ich finde.
Ich habe, guck mal, was, wo sind diese Finger?
Wir haben, meine sind dünner, oder?
Nee, ich würde sagen, wir haben beide sehr feine Klavierspielerfinger.
Also,
du hast ziemlich fleischige Finger, bist du bescheuert, Alter?
Nein, also eben auf den ersten Blick habe ich gedacht, dass die schon ein bisschen...
Du hast noch nie auf meine Hände geguckt, nie achtest du auf meine Hände, ich gebe mir da so viel Mühe immer mit.
Ich habe große Hände, du auch,
ich habe auch relativ große Hände. Kannst du den Basketball so halten?
Ja,
ich natürlich. Auch. Natürlich.
Klar.
Na klar. Olli, ich habe ein Thema mitgebracht, was dich vielleicht interessiert als jemand, der ungewöhnliche Transportmittel liebt, aber der vor allen Dingen einen Großteil seiner Freizeit im Tropical Island vor den Touren Berlins verbringt. Diese riesige Halle, in der ja jetzt auch der Double Racer drin ist, seit letztem Jahr, es ist eine super Rutsche, es ist ein super Ort und du hast da schon viel Zeit verbracht, auch oft in der Sendung schon erzählt. Das war ja eigentlich mal eine Halle.
Ich war genau zweimal, Entschuldigung, aber ich war zweimal da. Einmal mit meiner Tochter und da wurden wir eingeparkt, da habe ich einen Aufruf auf Facebook gemacht, genau. Das ging damals viral. Und das erste Mal mit Joko Winterscheid, da waren wir da für die Fest und Flauschig. Wie hieß nochmal die Sendung damals? Die
weiß ich nicht, zwei alte Hasen, das
Neo Paradise.
Ach so.
Da haben wir einen Einspieler gemacht. Das waren die einzigen
beiden. Aber ich denke irgendwie immer, wenn ich Tropical Island sehe, denke ich an dich, weil ich von dir zumindest weiß, dass du schon mal da warst. Und dass wir es im Podcast thematisiert haben. Und diese Halle, die da steht vor den Toren Berlins, mitten in Brandenburg, ist ja eigentlich deswegen gebaut worden, weil es gab eine Zeit lang mal ein Kollektivwahn, der sich verkleidet hat als Investitions- und Wirtschaftsprojekt, als futuristisches, neues, tolles Ding, um Geld zu verdienen und die Wirtschaft voranzuficken. Es sollte mal wieder den deutschen Zeppelin geben, einen riesengroßen deutschen Zeppelin, ein Luftschiff. Das sollte nicht nur, also der Cargo-Lifter, so hieß das Ganze, aber es gab auch Pläne in der Schublade, dass wenn das mit dem Cargo so richtig funktioniert, also mit der Last, dass dann natürlich auch wieder die Passagierluftschifffahrt aufgenommen wird, die ja leider im Jahr 1937 im Mai durch einen, ich sag mal,
schrecklichen Unfall,
feurigen Unfall, wobei man aber auch da sagen muss, klar war das schrecklich, aber die Zahl der Opfer, so tragisch das ist, es waren 97 Passagiere an Bord der Hindenburg, aber es sind nur knapp etwas über 30 gestorben. Einige hatten natürlich schwere Verletzungen. Es gab natürlich weit schlimmere Unglücke, weit schlimmere Verkehrsunglücke. Trotzdem war das Ganze so spektakulär, weil es auch gefilmt wurde, dass danach keiner
kennst
mehr...
Kennst du die Verschwörungstheorie um diesen
Nein,
dieses Video? Es gibt ja dieses legendäre Video, wie die Hindenburg in Flammen aufgeht.
Ja.
Und am Anfang sieht man sie dann irgendwie abheben und dann ist da ein harter Cut in diesem Video. Aha. Und dann sieht man sie erst in Flammen aufgehen. Angeblich wurde sie abgeschossen oder ähnliches und das wurde verheimlicht werden. Mhm. Deswegen hat man nie genau feststellen können, wie die entflammt wurde, weil es in dem Video durch einen merkwürdigen Schnitt ist natürlich alles eine Theorie, die ich nicht unterstütze, sondern die ich nur gehört habe. Ich glaube sogar, ich habe die gehört bei der Serie Offenbarung 23. Das ist so eine Hörspielserie.
Klingt seriös.
Offenbarung 23 ist eine mega geile Hörspielserie, wo es aber nur um Conspiracy ging, denn die ersten 30 Folgen waren super. Jetzt aber wirklich witzig, die ersten beiden Folgen sind ein bisschen sehr cheesy, da ging es um den Tod von Tupac. Ich beginne gleich wieder zurück zur Hindenburg. Und das wurde, die Rolle wurde gesprochen, witzigerweise, von Xavier Naidoo, wo wir wieder ein paar Verschwörungen sind. Und da gibt es auch eine Folge über die Hindenburg und da habe ich das mal gehört, aber ja, das weiß man natürlich.
Es ist so spektakulär auf jeden Fall, dass sich das als Geschichte festgesetzt hat, als Bild auf den Netzhäuten der Menschen in Amerika hauptsächlich, viel größer als bei uns, weil bei uns in den folgenden Jahren in Europa und in Deutschland ein paar andere wildere Sachen passiert, an die wir, also wo wir öfter dran denken, wo wir öfter mit zu tun haben, als mit so ein paar abgestürzten Luftschiffen da, die Hindenburg. Nachdem hat sich auf jeden Fall die Passagier-Luftschifffahrt nie wieder erholt. Es hat nie wieder Luftschiffe gegeben, die in dieser Frequenz Leute über den Atlantik gebracht haben. Und die Hindenburg ist in Dienst gestellt worden 1936, also vor den Olympischen Spielen zu Berlin, ist dann auch über dem Olympiastadion rumgeflogen mit so zwei riesigen Hakenkreuzen, natürlich als Propagandainstrument. Was ich immer nicht wusste, du kennst die Szene in Indiana Jones, wo sie sich prügeln im Luftschiff, ne?
Ja, im Teil 3, klar.
Genau. Gab es auch ein tolles Indiana Jones Spiel, wo das auch eine spannende Sequenz
Teile
war.
Teile davon sind gedreht worden in Berlin-Tempelhof am Flughafen.
Ach, guck mal an. Ich wusste immer nicht, ich dachte immer, ja, wie wollen die damit Leute transportieren? Da ist doch nur so eine kleine Kapsel dran. Bis ich jetzt mich tatsächlich mit so einem kleinen Deep Dive in die Welt der Luftschiffe und vor allem in die Welt der Hindenburg hinein katapultiert habe, selber, weil ich, nachdem ich schon Rosetta Stone, ich fange jetzt so an auf meine älteren Tage, ich fange mal so
die
an,
Geschichte,
die großen Rätsel meines Lebens mal so, die großen Fragen, die ich mir so stelle, mal so anfangen anzugehen, solange ich habe die Zeit jetzt allmählich. Und die Hindenburg hatte eben unten diese kleine Kanzel, wo der Kapitän, der Luftschiffkapitän und der erste Offizier drin saß und der Navigator und der Wettermann. Und der eigentliche Passagierteil befand sich in diesem Zeppelin,
großen Ballon,
in diesem Ballon oben drin. Und ich dachte, wie kann das denn sein? Das geht doch gar nicht, ist alles voller Wasserstoff da drin. Ist ja giftig, das kann man ja nicht leben. Nee, der Wasserstoff war nur in riesigen Ballons innerhalb dieser Hülle und hat die quasi angehoben. Ja, ja. Und der Passagierteil, der war verbaut im Rumpf der Hindenburg und es gab links und rechts an der Seite, das sieht man auch beim Absturz, so eine Fensterleiste, wo die Leute rausschauen konnten. Und das Spektakuläre, und ich habe dir so ein Video geschickt, da gibt's ganz viele andere tolle Videos und auch einen sehr informativen Wikipedia-Artikel. Steigt da mal ein und klickt euch mal ein bisschen durch die Welt der Hindenburg, weil das Tolle ist an diesem Luftschiff, dieser unglaubliche Komfort. Und ich habe mir dann versucht vorzustellen, wie das wohl wäre heutzutage, ein Transatlantikflug oder ein Transport.
Wie lange hat der Flug gedauert?
61 Stunden war das schnellste, was die Hindenburg geschafft hat, zwischen Frankfurt am Main, das war der erste, das war so ein Luftschiffhafen, Frankfurt am Main und Lakehurst, New Jersey, vor den Toren New Yorks, westlich des
Hudson. 61 Stunden.
Genau, das sind also dann schon etwas mehr als 2,5 Tage. Es ist natürlich deutlich kürzer als die mindestens 10 oder 12 oder 14 Tage dauernde Schifffahrt, aber natürlich deutlich länger als so ein Flug von 7 Stunden, wie man den heute da jetzt hat, oder mit der Concorde sogar nur 4. Aber das Interessante ist, wie sich dann eben die Hindenburg auf die Passagiere eingestellt hat und auch denen versucht hat, diese 61 Stunden an Bord so komfortabel wie möglich zu gestalten. Du musst dir vorstellen, das war ein Schiff, das ist gemacht gewesen für circa 50 bis 60 Passagiere. Die lebten in 25 Doppelstockkabinen. Es gab einen Butler, den man heranklingeln konnte. Es gab heißes und kaltes Wasser. Es gab ein Waschbecken in jeder Kabine. Es gab einen kleinen Kleiderschrank. Es gab sogar einen Rauchersalon, was völlig wahnsinnig ist.
Das guckt man nachts auch gerne mal so, genau so eine Dokus darüber, nachts um 2:30 auf NTV, wenn man im Hotelzimmer liegt und nicht schlafen kann. Und da wird das alles gezeigt.
Ich fand das so irre, dass die einen Rauchersalon hatten. Also wirklich den ganzen Komfort der 30er Jahre, inklusive natürlich auch strammer Nationalsozialismus, überall in allen Köpfen. Das war auch ganz wichtig. Aber die hatten zum Beispiel einen Saal auf der linken Seite, glaube ich, auf der Backbordseite des Luftschiffs, einen großen Speisesaal, wo an zwei riesigen Tischen die Passagiere gemeinsam ein wahnsinnig tolles Essen gegessen haben, 2-3 Mal am Tag. Auf der anderen Seite gab es einen Salon, wo man sich dann aufgehalten hat, auf Sofas. Man konnte aber auch in seine Kabine gehen und chillen. Es war quasi eine Mikrokreuzfahrt, allerdings über dem Atlantik in der Luft. Es war unglaublich ruhig, so ruhig, dass die Leute nicht gemerkt haben, dass das Luftschiff abhebt. Und es gab sogar, das fand ich wirklich bizarr, einen Rauchersalon. Und natürlich ist das hochgefährlich wie überall.
Aber das gab es in Flugzeugen ja damals auch.
Aber also über dir
ist das hochgefährlich im Zeppelin.
Wasserstoff, Alter. Ja, ja. Über dir ist Wasserstoff. Und der Trick war, dass die diese Kabine mit Überdruck abgeschlossen haben, dass kein Wasserstoffgas da eindringen kann. Also die Kabine stand unter Druck. Man musste durch eine Schleusentür, um eine durchzupaffen. Konnte aber dann im Luftschiff auch rauchen. Und das Interessante ist, warum so viele Leute überlebt haben tatsächlich und anders, warum so viele Leute verstorben sind bei dem Lakehurst-Unglück ist tatsächlich, weil sie aus Panik aus zu großer Höhe abgesprungen sind. Die meisten Leute haben tatsächlich dieses Unglück überlebt, weil sie einfach gewartet haben, bis das Luftschiff sehr langsam brennend zwar hinabgestiegen ist und dann sind sie einfach da rausgelaufen, hatten oft Verbrennungen natürlich, aber viele Leute sind eben gestorben, weil sie aus zu großer Höhe abgestürzt sind und da runtergesprungen sind. Naja, ich wollte auf jeden Fall mal aufrufen, weil wir haben auch einen Draht zur Wirtschaft hier.
Findest du das eine romantische würdest du, wenn man jetzt nochmal wenn das Zeppelin das Comeback geschafft hätte und jetzt wieder alles angeboten wäre, wäre das eine Sache
für auf jeden Fall.
Du würdest sowas machen?
Ja.
Ist das sowas wie transsibirische Eisenbahn?
Nein,
oder ähnliches?
Einer meiner großen Träume ist eines Tages mit einem Dreimaster nochmal über den Atlantik zu fahren. Ich möchte keine Kreuzfahrt machen, niemals, das finde ich scheiße, aber ich möchte gerne im gesetzten Rentneralter, möchte ich gerne mal auf so einem drei Master in so einem richtigen Segelschiff über den Atlantik fahren, um das Gefühl von Weite zu, also um die Dimensionen zu checken, um auch so Sachen besser zu verstehen. Und ich würde
da kann ich mich jetzt schon mal drauf einstellen, dass ich die nächsten Tage von den creepy Hörerschaft so Angebote für dich.
Ich kriege immer die Mails. Will ich nicht, will. Alles kaufe ich alles selber.
Ich weiß jetzt schon. Hallo, mein Name ist Susanne, ich bin 61 und passionierte Seglerin.
Also, wenn es eine Sugar Mama oder ein Sugar Daddy gibt da draußen, der Lust hat, mich ein bisschen auszahlen, um mir so eine Reise zu spendieren. Ich mache auch eine kleine körpernahe Dienstleistungen auf der Reise. Würde ich machen. Nee, ich würde es eines Tages gerne mal machen. Und ich würde auch gerne mal mit dem Luftschiff, aber auch mit so einer Komfortstufe. Ich kann mir für mich vorstellen, das ist ein toller Urlaub, weil ich liebe bei Reisen auch die Reise an sich. Und wenn das eine besondere Reise ist,
ja, die Reise ist ja auch, das Ziel ist ja nur das Ziel, dann die Reise. Ich weiß, aber.
Du bist ja auch, ehrlich, du bist Automobilurlaub. Ja, du fährst auch mit dem Auto, du liebst auch die Reise und das Fahren.
Ich liebe das Auto, aber das ist mir einfach, wenn da mal ein richtiger Sturm kommt, ganz ehrlich, dann bist du da in so einem Ballon drin, die Zeppeline sind ja viel zu kurz geflogen, um wirklich zu sagen, dass es da Langzeitstudien gibt, darüber, wie lange die so einen richtigen Sturm oder so ein Tornado, irgendwas, die können, das dauert ja ewig, bis sie nach oben oder nach unten absinken. Und das ist mir die Romantik nicht so wert. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie mit dem U-Boot zur Titanic tauchen, aber so ganz weit entfernt ist es davon.
Nein,
auch nicht.
Nein, das stimmt
über
doch gar nicht.
Atlantik mit dem Zeppelin. Ja, werde ich jetzt bestimmt wieder Mails kriegen. Ja, ich bin schon mit dem Zeppelin geflogen, ist voll sicher gewesen.
Es gibt diese scheiß Werbeblimps irgendwie, die man, ich kannte mal jemanden, der hatte Angst vor Zeppelin. Richtig panische Angst.
Zeppelin-Angst?
Ja, es gibt auch wohl diese echte Angst. Ich kannte mal jemanden, der hatte Angst davor, wenn er diese Werbezeppelin am Himmel gesehen hat. Ich glaube, wegen Lakehurst und dieser Hindenburg-Geschichte, das war so eingebrannt. Da hat richtig die Person richtig Angst gehabt vor Zeppelin, finde ich ganz interessant.
Ich bin mal mit meinen Eltern auf der Insel Raab gewesen und wir hatten unser Boot dabei. Meine Eltern hatten damals so ein kleines Boot,
What?
Eine Kajüte. Und dann waren wir da und dann ist wirklich so vielleicht 200 oder 150 Meter entfernt von uns so ein Militär-U-Boot aufgetaucht. Und das hat mir so eine Angst eingejagt.
What?
Ich finde sowieso, also U-Boot, ich habe Angst vor U-Booten. Also vor U-Booten, die einfach auftauchen. Nicht nur diese kleinen eine Nummer da mit der Titanic, sondern generell U-Boote, das ist auch eine.
Aber würde ich auch gerne mal machen, mit dem U-Boot über den Atlantik, fände ich auch nicht schlecht.
Hast keine Platzangst, wenn das U-Boot da unten drin ist,
nee.
Und du bist dann nur in dieser Röhre.
Ich
glaube, ich würde einen Rappel kriegen.
Nein, ich weiß, so mit so einfach mit so 50 Bundeswehrsoldaten auf engstem Raum zusammengepresst. Klar fängt man an zu experimentieren.
Sexy U-Boot meinst du?
Sexy U-Boot. Darf ich mal
den Tornado
sehen?
Es sollte eine journalistische Reise werden.
Nicht Tornado.
Ja. Ja. Journalist Jan Böhmermann wollte 49 Soldaten begleiten auf ihrem Weg von der Bremer Förde oder von Kiel, von der Kieler Förde bis
Nordsee, ich habe keinen Bock da, um Dänemark rumzufahren. Ich möchte schon ab Wilhelmshaven ablegen oder so.
Sexy U-Boot, was passiert auf dieser Reise?
Sexy U-Boot, das sexy. Ja, aber warum denn nicht? Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. In Deutschland ist ja die Bereitschaft da, U-Boot-Geschichten filmisch erzählt zu bekommen. Einer der größten deutschen Filmhits aller Zeiten, das Boot. Die Menschen sind bereit. Es gibt einige Verwandte von mir, die sind im U-Boot untergegangen. Ich habe ja Anforschung gemacht lange und es gibt einen, der ist vor Gibraltar gesunken. Bin ich sogar mal vorbeigefahren mit den Koordinaten, die wurden vermerkt auf der Todesurkunde. Ich habe dann gestanden in Gibraltar und habe auf den Ozean geguckt und habe gesagt, da liegst du nun.
Bist du mal im Fahrstuhl stecken geblieben?
Ja, früher bei der Bremer Jugendpresse am Wall, die hatten so einen alten Fahrstuhl und da musste mich immer der Sekretär von der Bremer Jugendpresse
einmal
rausholen.
Einmal oder also kurz
mehrmals,
oder länger?
Mehrmals, ja. Aber nie so wirklich lange, weil der Fahrstuhl so dünn war und das waren alle schon gewohnt, da wurde man schnell gerettet.
Ich habe mir das immer gewünscht, das ist nie passiert.
Echt nicht? Nee. Gibt's bestimmt auch Leute, die jetzt E-Mails schreiben, hallo Olli, ich kann dir einen Fahrstuhl organisieren, der immer stecken bleibt.
Nee, das liegt daran, dass ich damals diesen Film mit Götz George gesehen habe, Abwärts. Kennst du den noch, diesen Thriller aus den 80er Jahren mit Wolfgang Kieling und so, wo die im Fahrstuhl stecken bleiben?
Oh, ganz dunkle Erinnerung.
Den musst du dir mal wieder angucken. Das ist ein Tipp von meiner Seite. Wenn ihr mal einen guten alten 80er-Jahre-Film sehen wollt, guckt euch Abwärts an. Sowieso Götz-George hat abgesehen von diesem Film, diesem Schimanski-Film, ein paar gute Thriller gemacht. Zum Beispiel auch Die Katze mit Ralf Richter und Heinz Hönig in zwei Nebenrollen. Auch ein richtig guter Film. Wir waren aber ganz woanders eigentlich stehen geblieben.
Ja. Aber wir müssen das Gespräch abgestürzt wie ein brennender Zeppelin. Naja, ich wollte mal das Thema, weil ich habe das Gefühl, wir haben noch nie über Zeppeline oder noch nie über die Hindenburg gesprochen.
Ich merke, dass du aber dafür eine Faszination hast.
Alleine also das, überleg mal, dass du da so einen Salon hast und dann läufst du, das war auch unglaublich ruhig, die Fahrt. Das war ganz, Heißluftballons ja zum Beispiel, auch funktionieren ähnlich, natürlich nicht gelenkt, Aber Heißluftballons, auch faszinierender Gedanke, dass da oben meistens fast windstill ist, weil du natürlich immer mit dem Wind fährst im Heißluftballon. Deswegen spürst du kaum Wind, nur wenn es mal schnell anweht oder sowas.
Ja, das wird mich nervös machen. Dann bist du doch oben in so einer Stille. Ja. Heißluftballon finde ich auch viel zu risikoreich. Hm.
Wieso
schmeckt das? Gehe ich alles nicht mehr ein.
Mein Bier schmeckt nach Gyros.
Ist es schon aufgewiesen, das Bier?
Mein Bier schmeckt nach Gyros.
Das sind alles so Sachen. Jetzt, wo ich 50 geworden bin, riskiere ich das in meinem Leben doch nicht mit einem Heißluftballon flugen. Ja, ey, das ist wirklich.
Naja. Nee, nicht mal. Also, da könnte Jochen Schweizer auch sicherlich was. Obwohl, die Firma gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
Jochen Schweizer, der hat uns ein Video damals aufgenommen.
Ja, aber Jochen Schweizer hat auch seine Firma an ProSieben verkauft. Da gab es so ein Riesendrama. Was war das nochmal?
Wirklich?
Ja, komm, lass uns nicht in die Wirtschaft reingehen. Ein letztes Thema müssen wir anschneiden. Das hast du mir zugeschickt und das finde ich toll. Und das ist ein schönes Thema zum Schluss dieser Sendung.
Ja, da habe ich auch richtig viel gelesen. Das ist ein richtig tolles Thema. Vielen Dank nochmal. Die Mail, und ihr könnt euch verlassen, wenn es wichtig ist. Nee, bitte nicht verlassen. Aber die Mail ist nämlich schon ein paar Wochen alt und ich habe heute Vormittag ein bisschen die Zeit gefunden, mal alte Lesermails zu lesen. Und dann ist mir diese aufgefallen, es geht um Kurt Bloch. Der Name war mir tatsächlich durch einen Bericht schon mal geläufig. Allerdings konnte ich das nicht so richtig einordnen. Und ich glaube, du liest das am besten einfach mal selber vor.
Ja, es ist eine Mail, die kommt von Thilo. Ist schon ein paar Tage alt, aber das macht nichts, weil sie ist immer noch aktuell und das ist wirklich ein tolles Thema. Und zwar geht es um Kurt Bloch. Er schreibt Lyrik, die eben Kurt Bloch, ein Jude, in seinem Versteck vor den Nazis in der Zeit von 1943 bis 1945 verfasst hat. Und in kleinen Magazinen zur Unterhaltung des Widerstandsnetzwerks in der niederländischen Stadt Enschede verbreitet hat. Die Gedichte wurden erst jetzt, also vor genau einem Monat, Mitte Februar der Öffentlichkeit präsentiert, ja. Nach 80 Jahren. Die Gedichte lagen über 8 Jahrzehnte in der Wohnung der Familie Bloch an der Upper West Side in New York. Kurt Bloch ist 1975 gestorben in New York. Er kommt aus, ich glaube, Düsseldorf, weiß ich jetzt nicht.
In Dortmund. Seine Frau lebt noch, ist 98 Jahre alt.
Ja, seine Frau lebt noch und diese Gedichte sind ganz toll. Ich habe mir sie alle durchgelesen, du hast sie auch alle durchgelesen.
Auch.
Er hat uns die Adresse, wenn ihr diese Gedichte, die frisch veröffentlicht sind, es sind 492 Gedichte. Und die sind sichtbar
Die Geschichte ist einfach ganz spannend, auch wie gesagt, nach der Machtergreifung der Nazis konnte er nicht mehr arbeiten als Jurist, ist dann erstmal nach Amsterdam geflüchtet, musste sich dann weiter, weil die Nazis immer weiter vorgedrungen sind, auf dem Land verstecken und hat auf dem Dachboden einer Familie, wo er Unterschlupf gefunden hat, 2 Jahre dieses Satire-Magazin gemacht.
Ja.
Also wirklich
unter schlimmsten Bedingungen, da sind die Bedingungen beim ZDF. Ein Klacks dagegen.
Das ist ein Klacks dagegen, ja,
wirklich. Wobei ich mich manchmal auch fühle wie unterm Dachboden. Nein, natürlich nicht. Das ist ein riesen kooperativer Spaß. Nee, aber
und dann hat er diese Gedichte geschrieben und es ist wirklich eine faszinierende Geschichte, die von Thilo, glaube ich,
auch. Von Thilo und seiner Agentur und einer Gruppe an Menschen auf eine Website gebaut wurde. Und die Adresse der Website, das könnt ihr euch wirklich anschauen, ist kurt-bloch.com. Und Kurt schreibt sich, Achtung, mit C. www.kurt-bloch.com. Ich möchte, wenn es okay ist, ein Gedicht vortragen. Es sind Gedichte.
Das Pisa-Gedicht.
Du willst das Pisa-Gedicht? Toll. Ich würde das andere nehmen. Ich würde ein Ziel nehmen, weil die Geschichte ist tragisch, aber ich habe mich.
Ich finde die Idee von nur ganz kurz, er hat ein aus der Sicht des schiefen Turm von Pisas gemacht, an dem Tag, an dem die Nazis nämlich vor dem Turm von Pisa
standen. Okay, aber dann machen wir das zuerst, vielleicht kommen wir lesen einfach zwei vor. Es gibt auch immer das Manuskript.
Ich lass dich gerne lesen, weil ich finde, du bist der bessere Vorleser. Das bin ich ganz uneitel. Also
kurt-bloch.com, es gibt 492 Gedichte, geschrieben im Untergrund, ein jüdischer Lyriker, jemand, der versucht hat, mit Worten gegen die Nazis zu kämpfen. Und das Spannende an diesen Gedichten ist natürlich auch, abgesehen davon, dass sie jetzt ganz neu veröffentlicht wurden, dass man sie entdecken kann, dass man sich in die Gedankenwelt eines untergetauchten, vom Tode bedrohten, von den Nazis bedrohten Menschen, der publizistisch trotzdem tätig sein möchte, reinversetzen können. Aber man hat natürlich auch so ein bisschen, ja,
also Head-Underwater-Kabarett hieß das.
Head-Underwater-Kabarett, genau. Ich glaube, das heißt dieses Satire-Magazin.
Hieß das
Magazin. Ich lese es mal vor, der schiefe Turm. Die heutige Zeitung bringt ein Bild. wie es die Welt noch nie sah. Deutsche SS hält tapfere Wacht beim schiefen Turm in Pisa. Uralt Wahrzeichen sieht der Turm herab auf die Germanen. Auch ihr gehört zum toten Sturm, so scheint er sie zu mahnen. Macht euch nur keine Illusion, nein, irrt euch nicht, ihr Tröpfe. Als eigenes Untergangssymbol tragt ihr die Totenköpfe. Der Tod, den ihr der Welt gebracht, er wird nun selbst euch töten. Ihr haltet nun bei mir die Wacht. Doch euer Blut wird röten. Die Erde, die ihr oft getränkt mit unschuldigem Blute, denn Hitler denkt, doch Schicksal lenkt, und euch wird bang zumute. Wenn ihr mich heut so beseht, in meiner ganzen Schiefe, dann denkt ihr sicher, ach, wie schief war Adolfs Perspektive. Er brachte uns auf die schiefe Bahn, zum heiligen Kriege, rief er. Begeistert sind wir ihm gefolgt und sanken immer tiefer. Wir fühlen es, das Unheil naht, erwarten es mit Bangen. Das Abenteuer ist missglückt, es ist uns schief gegangen. Das ist ein Gedicht aus der Sicht des schiefen Turms von Pisa. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, dass der Kurt Bloch in seinem Dachgeschoss sitzt, versteckt in der Nähe von Enschede, und seine Informationen über Zeitungsartikel bekommt, unter anderem auch über deutsche Presse. Und es sind eben nicht nur solche Begebenheiten wie zum Beispiel die SS-Soldaten unter dem Stiefenturm von Pisa, sondern es sind eben auch zum Beispiel ganz übliche Meldungen der Zeit, wenn zum Beispiel Widerstandskämpfer oder Leute, die Hitler irgendwie kritisiert haben, zum Beispiel hingerichtet werden. Es gab, das Gedicht möchte ich ganz kurz vorlesen, weil ich das super fand, am 19.10.1943 eine kleine Meldung, die hat er auch ausgeschnitten und versehen mit einem Gedicht darunter, eine Meldung über die Hinrichtung von vier Menschen aus Berlin, nee, nicht aus, das weiß ich nicht, wo sie herkommen, vier Menschen, und zwar Johann Dombrowski, Fritz Panke, Fritz Großpietsch und Dorothea Fonten, die vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurden, weil sie ein Gedicht verfasst haben, ein Schmähgedicht auf Adolf Hitler. Und ja, Kurt stimmt. Bloch saß unter seinem unter dem Dach auf diesem Bauernhof und wusste, er hat so viele verfasst und jetzt werden die hingerichtet und ihn schnappt man nicht. Und das war der, was, das war so die Gedankenwelt, in der dieses nun folgende Gedicht mit dem Titel Ein Ziel geschrieben hat. Ein Ziel. Man sucht nun eine neue Flucht, euch schmackhaft klar zu machen. Lese ich es, fühle ich mich versucht, herzhaft und laut zu lachen. Doch nein, das tue ich lieber nicht, ich muss es mir verkneifen. Ich leiste nämlich darauf Verzicht, dass mich die Nazis greifen. Denn dann ging's mir bestimmt nicht gut. Jüngst las ich in der Zeitung, vergossen wurde Menschenblut. Ja, dass wegen Verbreitung nur eines einzigen Gedichts vier Menschen mussten sterben. Das Urteil dieses, in Anführungsstrichen, Volksgerichts würde auch mich verderben. Vier Leben für nur ein Poem. Da frage ich mich verwundert, was würde da mit mir geschehen? Ich habe fast 400. Und alle ziemlich explosiv und sehr antifaschistisch. Ja, ging es einmal mit mir schief, dann bin ich pessimistisch. Mein Dichten ist wie Dynamit, ist nitroglycerinisch. Es bricht das Führerhaus, es bricht des Führerbaus Granit, satirisch, spottend, zynisch. Doch kann ich die Sprengstofffunktion den Briten überlassen? Sie werden Adolf Hitlers Thron den Gnadenstoß verpassen. Dass euch bei der Gelegenheit euch auch treffen manche Schläge, das tut mir ab und zu zwar leid, doch ach, ihr wart zu träge. Die Strafe trifft euch aus der Luft, aus ist's mit euren Träumen. Gar bald ist Adolfs Macht verpufft, dann gibt's viel aufzuräumen. Die Trümmerhaufen müssen fort und wieder frei die Straßen. Viel ist's nicht, was der Hitlermord euch übrig hat gelassen. Und eure Hirne müssen frei von jenen Wahnideen, die Hitler, Göring, Goebbels, Lei in eure Köpfen sehen. So hat mein Dichten einen Zweck, die Hirne zu laxieren und Goebbels Propagandadreck aus ihnen abzuführen. Es ist ein geistig Glaubersalz, das euch den Nazi-Glauben, Ursache eures tiefen Falls, definitiv soll rauben. Herr Goebbels hat nun jahrelang das Denken euch vergiftet. Nun kriegt ihr, wisst dem Himmel Dank, die Hirne ausgelüftet. In meiner Dichtung will ich euch den Kopf gehörig waschen. Ihr glaubtet so viel dummes Zeug, es würde euch überraschen. Mein Dichten wirkt in eurem Hirn, wie großes Reine machen. Nein, wirklich, Himmelarsch und Zwirren, da gibt es nichts zu lachen. Es ist ein geistiges Klistier, das wird euch schon purgieren. So manchem Irrtum werdet ihr danach wohl korrigieren. Ich wünsche euch und wünsche der Welt, dass aus einer Hammelherde das deutsche Volk, wie schwer es auch fällt, ein Volk von Menschen werde. Aus dem Jahr 1943, zwei Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs oder anderthalb.
Wahnsinnig gute Performance.
Ja.
Ich würde mir das anhören, wenn du das alles lesen würdest, die ganzen Gedichte von dem. Dazu kann man sagen, auf der Seite kurt-bloch.com könnt ihr dann auch die original handschriftlichen sehen, und daneben stehen dann die Transkription, genau. Und das ist ganz interessant, alles zu sehen, auf was für Zetteln er das auch teilweise mit Zeitungsausschnitten noch versehen hat, die dafür ihn völlig inspiriert haben, dann die jeweiligen Gedichte zu schreiben. Wirklich eine sehr interessante
Und eine Seite. Tolle Geschichte drumherum. Vielen Dank, lieber Thilo, für diese tolle Mail und vielen Dank dafür, dass du dir dieses Projekt vorgenommen hast. Ist ja, ich glaube, eine Sache, die haben sie aus Spenden finanziert und möchten es der Öffentlichkeit zugänglich machen, was da so veröffentlicht wurde, was niemand kannte. Ist wirklich krass, also vor 2 Monaten veröffentlicht. Es ist ganz, 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 ganz neu. Kurt-Bloch.com.
So, ich glaube, das ist irgendwo ein Bericht, der irgendwo den Namen irgendwo gehört, aber oder morgens noch verschlafen bei Deutschlandfunk oder so. Irgendwas ist da, glaube ich, schon mal. Also ja. Das ist so, morgens auf dem Weg zur Schule, ne? Beim Radio läuft bei mir auf Deutschlandfunk. Aha. Und das ist auch oft einfach nur Berieselung, weil ich diesen Sound und diese Nachrichten und so, das ist genau die Stimmung, die ich manchmal morgens brauche.
Presseschau. Wenn man morgens
Es ist Fest und Flauschig, wollte ich gerade sagen. Das ist die Sendung, wo Kurt Bloch Gedichte und aber auch Jesus Christus Vorhaut besprochen werden. Und ich finde, das spricht doch immer noch für den Facettenreichtum unseres Podcasts.
Den Facetten- und Vorhautreichtum unserer Sendung. Ich würde gerne tatsächlich die Sendung beenden mit Lyrik. Leider haben wir jetzt schon so, waren wir sehr lyriklastig.
Das war jetzt schon sehr viel Lyrik. Ich würde lieber die Sendung damit beenden, dass ich dir ganz kurz noch eine Sache erzähle, und zwar von dem IG Nobelpreis.
IG Nobelpreis?
Ja, hast du von denen schon mal gehört? Mm-mm. Und das ist ganz interessant. Das schicke ich dir noch mal einmal eine Sache noch.
Aber nichts mit Vorhaut jetzt zum Schluss.
Nein, überhaupt nichts mehr mit Vorhaut. Überhaupt nicht mehr.
Ich dachte, wir machen jetzt Schluss. Ich kann nicht mehr, Olli.
Obwohl, das können wir auch nächstes Mal machen.
Machen wir Mittwoch. Lass uns das nicht machen. Ich kann nicht mehr. Genau.
Weißt du was? Füße hoch. Das machen wir
nicht. Nee, ich habe jetzt so mich
Außerdem hast du auch gerade so schön performt.
Wirklich, ne?
Wirklich. Hast du wirklich? Ich finde, du kannst sehr, sehr gut.
Und weißt du, was ich möchte kritisieren? Also wirklich der Schauspieler, der es vorgelesen hat. Auf der Seite werden die Gedichte auch vorgelesen. Aber es wird mit so einer Schwere vorgelesen. Die komplette Suffisanz ist verschwunden. Der Spaß, das komisch vorzulesen, das taucht nicht auf. Ich sag mal, kann man eine Alternativversion noch anbieten? Ich möchte mit einem, also pass auf, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen sehr zum Missmut einiger dazu gezwungen, weil wir machen immer so eine Konferenz Anfang der Woche, da wird immer besprochen, was so los ist, habe ich glaube ich schon mal erzählt, und dann wird die Bälle dann sagen,
vorlesen, ja.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, es wäre doch schön, wenn wir irgendwie erstmal zum einen uns besser kennenlernen würden, wenn man mal so wüsste, wenn alle Gewerke mal, alle müssen sich Gedicht aussuchen und alle müssen mal irgendwie da den Zugang zu finden, auch wenn sie keinen haben. Und ich finde das ganz spannend, was dann dabei rauskommt bei dieser Aufgabenstellung. Die einen, von denen man denkt, wow, das ist ein tiefes Wasser und da ist so viel Faktenwissen drin, scheitern komplett daran, weil sie komplett abgefuckt sind, weil sie das Genre nicht mögen, weil sie Lyrik zum Kotzen finden, und dann kommen irgendwelche AI-generierten Witzgedichte bei raus. Und dann gibt's Leute, wo man denkt, ah ja, was soll da schon kommen? Wo du denkst, mein Gott, das ist ja das beste rausgesuchte Gedicht, was ich jemals gehört habe. Und es ist irgendwie... Weil es nie so
richtig, willst du heute vortragen,
noch? Nein, ich möchte Gedicht von Heinrich Heine, das ich so toll fand, weil
kann ich da schon die Abspannmusik unterlegen? Ich habe eine ganz besondere.
Was kommt denn jetzt?
Ja, sag mal. Eine, die wir länger nicht mehr hatten, die magst du auch gerne. Ich mach sie auch nur leise
im Hintergrund. Was denn? Was ist das? Was ist das für eine Musik? Was ist das?
Das ist die Mexikaner-Version von unserem Abspann.
Das ist schön. Ich habe es ist ein ganz kurzes Gedicht zum Glück, nur es ist wirklich sehr schnell. Und ich habe das gelesen, und das habe ich noch gar nicht, ist vielleicht 2 Wochen her, und da dachte ich, das ist offensichtlich, das ist einfach schon viele Jahrhunderte alt und ist irgendwie immer noch schön. Es geht um die Frage, es geht um im weitesten Sinne um Mut, ich sag gar nicht viel vorweg. Es heißt Doktrin von Heinrich Heine. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht und küsse die Marketenderin. Das ist die ganze Wissenschaft. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Trommle die Leute aus dem Schlaf, trommle Reveille mit Jugendkraft. Marschiere trommelt immer voran. Das ist die ganze Wissenschaft. Das ist die Hegelsche Philosophie. Das ist der Bücher tiefster Sinn. Ich habe sie begriffen, weil ich gescheit und weil ich ein guter Tambour bin.
Schön.
Oder?
Sehr schön.
Ja, guck. Heinrich Heine auch tot.
Auch tot.
Hat nichts mehr gemacht.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war jetzt mal eine richtig, guck mal, ein schönes Ende für die Sendung.
Ja, schönes Ende für die Sendung, aber ich würde die Sendung trotzdem das Sexy U-Boot nennen.
Liebesgrüße aus dem Sexy U-Boot.
Liebesgrüße aus dem Sexy U-Boot.
Mir fällt jetzt
gerade... Das war fest und flauschig für die Woche.
Einen kurzen Vierzeiler noch von, oder Achtzeiler von Nietzsche bringe ich noch.
Ja, was denn?
Ich lebe in meinem eigenen Haus, hab niemanden was nachgemacht und lach noch jedem Meister aus, der nie über sich selbst gelacht. Das fällt mir nur gerade ein.
Ja, und dann so ein scheiß Schnurrbart haben, ne?
Egal. War ein guter Typ. Auch so ein bisschen wie Glenn Danzig. Einer, der auch geile Sachen gemacht hat zwischen.
Er hätte einen Podcast heute, ziemlich sicher. Aber keinen mit vielen Klicks.
Weiß ich nicht.
Was ich mit zwei Sternen.
Ich esse jetzt hier ein kleines.
Nietzsche wäre bei Podimo.
Ich esse jetzt endlich dieses kleine Marzipanei hier. Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche.
Bleibt gesund. Einen schönen Wochenstart, schönen Sonntag, Leute. Macht das gut. Bis Mittwoch bei Boomer Crange.
Tschüss. Tschüss.